Ich würde reden vom magischen Grund des psychischen Seins oder, wenn man will, vom magischen Ich, vom magischen Umkreis im bevorzugten Sinn des Worts, von der Seele, dem Fundament echten ursprünglichen Erlebens. Oder auch vom Seelen-Ich, etwa im Gegensatz zum Gehirn-Ich. An ein substanzielles darf dabei wiederum nicht gedacht werden. Unten ist es nicht immer gewesen, auch nicht oben. Das, was wir Oberbewusstsein nennen, hat zum Inhalt die gegenwärtige Welt des wachbewussten Daseins mit ihrem Anschauungs- und Erinnerungsmaterial, ihren Grenzbestimmungen und Kategorien, ihren Wirklichkeiten und Möglichkeiten, ihren Natur- und Denkgesetzen. Diese herrschende Welt des Oberbewusstseins hat sich in langer Arbeit herauskristallisiert aus unbegrenzt vielen möglichen und wirklichen Welten, die zu werden sich anschickten, aber in den ersten Anfängen oder nach einigem Bestand aus dem Bewusstsein wieder schwanden, sei es aus Gründen der Nützlichkeit und Lebensfähigkeit, über deren normgebenden Sinn man sich freilich zunächst erst wieder klar werden müsste, sei es aus Gründen des einfachen Dranges nach fließendem Anderswerden, bewegter Neugestaltung, bis wir Wesen schließlich wurden von dieser bestimmten Um- und Innenwelt, Kollektivmenschen dieser bestimmten Verfassung und gesellschaftlichen Gliederung. Sicherlich nicht, um für alle Zukunft so zu bleiben. Welch ein Gedanke, ein solches Stillestehen, der wahrhaftige Tod. Schon melden sich Stimmen einer Neuwelt, Boten eines anderen Seins, aber alle Zeit machte sich die lastende Schwere des gewonnenen Standes, der Hemmschuh des gewohnten Ganges, deutlich fühlbar. Die Scheiterhaufen, auf denen Zauberer und Hexen büßten, die, weil sie außer der Welt ihrer Peiniger noch einer anderen angehörten, und deren Kräfte allerdings wohl oft genug in den Dienst einer schlechten Sache stellten, die Schmähungen und Misshandlungen der Entdecker und Erfinder, die der landläufigen Wirklichkeit einen neuen Sinn oder einen neuen Charakterzug geben wollten, sie reden eine deutliche Sprache. Die Welt des ursprünglichen, naiven Erlebens, in welchem die seelischen Funktionen noch nicht gesondert waren, das noch keine Probleme auferlegte, vor allem nicht das der Wirklichkeit, das war die Welt des schauenden Schaffens, des ungebundenen Bildens und Gestaltens einer Innenwelt zu körperhaft gegenständlicher Wirklichkeit. Man missverstehe nicht die Worte Innenwelt und körperhafte Wirklichkeit, welche sich anpassen an die gewohnte, von später Reflexion durchsetzte Ausdrucksweise. Innen und außen hat es ursprünglich nicht gegeben. Wirklich war alles, was lebendig gedacht, in jener wurzelechten Weise vorgestellt wurde. ein ganz anderes Vorstellen allerdings, als wir es kennen. Ein magisch-mystisches Erleben. Außer diesem gab es keine Wirklichkeit. Das, was wir im bevorzugten Sinne Wirklichkeit nennen, ist nichts als ein Ausschnitt, eine konzentrierte, einseitig durchgeführte und zur Verfestigung gebrachte Auslese aus jenem in vollem Fluss befindlichen, da und dorthin schaffend ausgreifenden Tun. Vorstellen, fühlen, wollen war eins. Die Bewusstseinsfunktionen sind überhaupt nur in der abstrahierenden Reflexion trennbar, nicht in der lebendigen Betätigung. Sie brauchen alle einen Gegenstand, ein Vorgestelltes, ohne das sie nicht sind. Darum scheint mir das Vorstellen das Haupterfordernis, die Quintessenz gleichsam des gesamten Seelenlebens. In der Mannigfaltigkeit und dem Wechsel der Objekte hat die Welt ihr Dasein und Sosein.